Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Sie lügt, die Frau, sie lügt, es ist gar nicht Montag. Herzlich willkommen zu Downset Dienstalk.
So.
Hier bei Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und dem Wildcard-Wochenende, das hinter uns liegt, weil Adrian bei RTL im Fernsehen drinne war.
Da drinne.
Ja, genau. Und das vor allem zu später Stunde. Haben wir nicht Montag aufgenommen, sondern haben uns gesagt, komm, dann machen wir das Ganze am Dienstag, weil es gibt ja auch noch das Monday Night Game Rams gegen Vikings und dann haben wir das auch gleich mit drin. Also diesmal eine Folge Dienstalk, aber dafür sprechen wir über alle Spiele, die stattgefunden haben an diesem Wochenende. Und ich bin ja immer so ein Befürworter und jemand, der sich für das Wildcard-Wochenende einsetzt, ein Aktivist, ein Wildcard-Aktivist. Ja. So richtig mit Ruhm bekleckert hat sich das Wochenende nicht. Viele einseitige Spiele. Bucks Commanders hat es gerettet so ein bisschen, aber insgesamt, das war teilweise harte Kost.
Es waren unerwartet klare Favoriten dann doch Siege in mehreren Spielen.
Und ja, und klar, selbst da, wo es keinen klaren Favoriten gab, gab es trotzdem einen klaren Sieg, ja.
Genau, und die Spiele, die wir dachten, dass die eng werden, also Vikings-Rams oder Packers-Eagles, die waren halt eindeutig, weil jeweils eine Offense mehr oder weniger chancenlos war.
Wir starten direkt mit dem Monday Night Game. Die LA Rams gegen die Minnesota Vikings, und das war eben dieses Spiel, wo man jetzt nicht ein Blowout hat kommen sehen oder nicht
und
erwartet
vor allem nicht
hat.
In der Richtung. Die Vikings waren hier Auswärtsfavorit.
Ja, also für mich war es ein 50-50-Spiel. Mhm. Haben wir ja drüber gesprochen und am Ende war es aber eine klare Sache für die Rams. 27-9. Ein Spiel, das mir als Content Creator und Analyst im weitesten Sinne runtergegangen ist wie Öl. Also nicht nur, weil ich auf die Rams getippt habe, nicht nur wegen meinen Prophezeiungen die ganze Saison über, was Sam Darnold angeht, auch noch was anderes, was auch noch zugetroffen ist, aber da reden wir gleich drüber. Wir müssen halt damit starten und ich will überhaupt nicht gehässig sein und ich sage das Folgende auch nicht irgendwie triumphierend, weil ich freue mich nie, wenn ein Spieler, vor allem nicht einer wie Sam Darnold, so ein Spiel erlebt auf so einer Bühne. Aber wir müssen mit Sam Darnold und den Vikings und der Vikings Offense allen voran anfangen. Ich meine, ich habe Mitte der Saison gesagt, ich weiß nicht, ob ich Sam Darnold vertrauen kann, nachdem ich ihn 4 Jahre als Starter in der NFL schon gesehen habe und es komplett anders aussah. Er hat mich Lügen gestraft in vielen Spielen und der Take sah auch über weite Strecken nicht gut aus. Aber es war halt auch, wir haben ja auch über den Schedule der Vikings gesprochen, überschaubare Konkurrenz. Jetzt haben wir 2 Spiele gegen sehr gute Teams der NFL gesehen und die Welt sieht wieder ganz anders aus, weil das war heute Nacht nix von Sam Darnold. Das war der angesprochene Vintage Sam Darnold. 9 Sacks, 1 Fumble, 1 Interception, beide gehen auf ihn. Die Rams Defense hat ein tolles Spiel gemacht und auch Dinge anders gemacht als vielleicht erwartet, können wir gleich noch drauf schauen, aber Sam Darnold hat einfach nicht den Ball geworfen. Es wirkte so, als würde er sich nicht trauen, den Ball zu werfen. Und das ist ihm von Anfang an zum Verhängnis geworden in diesem Spiel.
Ja, ich würde ja sogar bei dem einen Satz, den du gesagt hast, nochmal einhaken. So, er hat dich oft Lügen gestraft in der Saison. Das ist halt für mich auch der Grund, warum ich ja meine Quarterback-Rankings einfach anders mache als auch jetzt viele Kollegen in den USA drüben oder generell viele Quarterback-Rankings, weil ich eben sage, du musst mehr diese Big-Picture-Analyse drin haben. Bei mir war Sam Darnold jetzt, außer im Playoff-Ranking, wo natürlich der Großteil der Liga nicht mehr mit dabei ist, also da fehlen dann ein paar Quarterbacks, er war nie höher als 17 bei mir, weil ich eben immer gesagt habe, diese negativen Punkte A sind immer noch sichtbar, selbst in den Spielen, in denen sie vielleicht viele Punkte machen. Er hatte ein paar sehr saubere Spiele, ja, aber du hast halt trotzdem diesen Achterbahn-Effekt immer noch. Und wir haben gesehen, wenn Plan A nicht funktioniert, dann wird dieser Achterbahn-Effekt noch mehr in den Mittelpunkt gerückt. Und dann ist eben genau dieser Punkt, den wir jetzt gegen Detroit gesehen haben und dann gegen die Rams gesehen haben, dass dann eben die Fehler viel, viel, viel mehr ins Gewicht fallen. Und dass dann eben, wenn er den Ball so lange hält, was er ja oft gemacht hat dieses Jahr, nicht am Ende dieses Plays ein Big Play zu Justin Jefferson steht, sondern halt ein Sack oder ein negatives Play für die Offense. Von den ersten 6 Sacks, die er kassiert hat in dem Spiel, kamen nur 2 in unter 4,4 Sekunden. Keiner in unter 3,2 Sekunden. Also nur mal, wer jetzt vielleicht nicht so in diesen Zahlen drin ist, 2,5 Sekunden ist so der grobe Richtwert, wo wir sagen, da sollte der Ball ungefähr raus sein. Wenn Pressure in über 2,5 Sekunden ist, oft dann tatsächlich, dass es auf den Quarterback geht. Ich meine, wir hatten ein krasses anderes Beispiel mit Justin Herbert, der mehrfach in unter 2,5 Sekunden gesackt wurde gegen Houston. Darnold hat den Ball super lange gehalten. Und Kevin O'Connell hat das nach dem Spiel ja sogar gesagt. Das war eines der wenigen Male dieses Jahr, vielleicht sogar das einzige, dass ich ihn nach einem Spiel Kritik an Darnold habe äußern hören. Der hat gesagt, dass der Quarterback eben da Wege finden muss, die Checkdowns zu bekommen. Dass man nicht den Ball so lange halten kann, dass man nicht immer versuchen kann, ein Play zu machen.
Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Also, es ist ja, also du erwartest ja zu einem gewissen Zeitpunkt Druck, egal gegen wen du spielst. Und dann hat das die Rams Front auch sehr, sehr gut gemacht. Ja. Okay, aber du hast ja genau dafür Checkdown-Optionen.
Ja.
Und die hat er einfach nicht genutzt. Und ich saß so die ganze Zeit, was hat er denn vor? Weil entweder musst du ja dann als Quarterback scramblen, versuchen, dich irgendwie aus der Pocket zu befreien, um dir Zeit zu verschaffen, oder den Checkdown nehmen. Und Sam Darnold stand da halt in vielen Plays wie angewurzelt und hat einfach zugesehen, wie der Druck auf ihn zukam und ihn verschluckt hat.
Ja, und unabhängig vom Ball halten eben, genau, das wäre der nächste Punkt bei mir gewesen, das Pocket-Management dann. Also wenn du den Ball eben hältst. Und das war für mich ja die größte Überraschung in seinem Spiel früh in der Saison, wo er da deutlich besser war als eigentlich in dem Großteil seiner Karriere. Aber das haben wir in der zweiten Saisonhälfte auch öfter wieder gesehen, wie das negativer wurde. Und das soll nichts von dem wegnehmen, was die Rams gemacht haben. Müssen wir auf jeden Fall gleich noch drüber reden. Ja. Aber Darnold hat nichts dafür getan, um den Effekt der Front eben zu verkleinern. Im Gegenteil. Und der Fumble-Touchdown, so das Sinnbild vielleicht dafür, wo er einfach im gefühlten Blindflug in der Pocket einfach ist. Ball ewig hält, diesen Blitz von der linken Seite nicht registriert, dadurch auch nicht schnell genug hot nach links guckt. Und als er nach links schaut, wo Hockenson gewesen wäre, ist es schon zu spät. Die Interception natürlich, die er nicht werfen darf, so spät noch so halb diagonal übers Feld. Er hat wieder einige Würfe verfehlt, wie auch gegen Detroit, war late bei einigen Würfen, dann wird ein enges Fenster draus. Ja, selbst der Touchdown zu Hockenson war ja eigentlich in den Rücken geworfen und Hockenson holt den noch und rettet den. Und das eben in Kombination mit der Tatsache, dass die Vikings seit Wochen kein gutes Run-Game haben, das hat sie hier sehr, sehr eindimensional gemacht. Ja. Und wenn dann der Quarterback halt nicht gut spielt, dann ist die Tür für den Pass-Rush einfach komplett da. Und das ist halt letztlich das, wer Darnold ist als Quarterback. Und der kann halt in guten Umständen, kann er diese Zahlen auflegen. Wir haben das wir hatten eine andere Quarterback-Story auch diese Woche mit Baker Mayfield. Ähnliches Thema. In guten Umständen, wenn Plan A klappt, kann der super Zahlen auflegen. Aber wenn du in den Plan B gezwungen wirst, was einfach oft in den Playoffs der Fall ist, dann kann das sehr, sehr schnell zu so einer Achterbahn werden. Und wenn die Vikings einen Plan B gebraucht haben, und ich meine jetzt nicht, Plan B sind jetzt nicht zwei gute Würfe spät im Spiel bei einem Game-Winning-Drive, weil das hatte Darnold häufig dieses Jahr. Wenn sie wirklich einen Plan B in-Game von ihrem Quarterback gebraucht haben, dann hat man die Limits mit Darnold deutlich gesehen. Und in den letzten beiden Spielen dieser Saison eben überdeutlich. Und die letztlich kosten sie halt, oder das markiert das Ende ihrer Saison.
Es ist halt, dieser Recency-Bias ist halt so krass, generell im Sport, erlebe ich im Fußball ja auch. Und man ist da selber ja auch nicht vorgeschützt, aber im Nachhinein ist es doch komplett, ist doch komplett logisch, dass jemand, der bei den Jets und den Panthers zum jeweiligen Zeitpunkt nicht gut aussah, in solchen Umständen, wie sie bei den Vikings aktuell sind, die besser sind, als wir vielleicht vor der Saison schon gedacht haben, aber trotzdem dann in deutlich besseren Umständen auch besser aussieht, aber es ist ja kein anderer Quarterback plötzlich. Es ist ja immer noch der gleiche Quarterback mit den gleichen Stärken und Schwächen. Und es gibt ja Gründe, warum Sam Darnold früh gedraftet wurde. Also, natürlich sieht man manchmal bei einem Geno Smith zum Beispiel, aber auch der hat bei den Jets performen müssen und war vor allem dann auch lange erstmal raus. Aber Sam Darnold ist ja kein anderer Mensch plötzlich. Mhm. Aber natürlich sieht er besser aus und spielt auch und kann auch besser spielen. Und natürlich entwickelt sich so ein Spieler auch weiter, aber trotzdem war mir das auch zu viel Hype zwischenzeitlich, was Sam Darnold anging.
Ja, du warst ja wirklich sehr auch konstant das ganze Jahr über. Also ich war ja
ich bin da auch manchmal zu langsam, gesagt, muss ich aber auch zugeben. Ich bin manchmal auch zu langsam, um dann von meiner
noch wegzukommen, meinst du?
Gut, also das waren 6 Jahre von Sam Darnold, die ich gesehen habe, beziehungsweise 2 Jahre wenig bis gar nicht. Aber es waren 4 Jahre Starter. Es ist dann, fällt mir sehr, sehr schwer dann diesen Karren in eine andere Richtung zu lenken, was die Meinung irgendwie. Da bin ich manchmal auch zu langsam, gebe ich zu. Aber ich war skeptisch, ja.
Lass uns über die Rams Defense.
Ja, die Rams Defense. Ich meine, das hätte ich so oder so angesprochen, weil das ist die Sache, die ich vorhin angedeutet habe, weil mein X-Faktor war Jared Verse. Und quasi die Devise, die Rams müssen Druck kreieren, ohne viel zu blitzen, weil sie sind halt einfach keine Blitzing-Defense. Und das haben sie geschafft. Jared Verse war mit 6 Pressures maßgeblich beteiligt und mit einem Fumble-Recovery-Touchdown. Aber auch die anderen, also ein Kobe Turner mit 5 Pressures und 2 Sacks, ein Byron Young mit 4 Pressures und 2 Sacks. Und dann haben sie auch in Coverage, also mir persönlich ist viel Man-Coverage aufgefallen in dem Spiel.
Habe ich mir auch aufgeschrieben. Also mal diese Front zum einen, wir haben da ja beide irgendwie Aktien drin. So du vielleicht noch mehr mit Turner, Big Picture, ich natürlich mit Verse vor allem.
Ich habe vor allem gesagt, nächstes Jahr werden wir diese Front als Top 5 Front der NFL wahrnehmen.
Richtig.
Und das war ein Spiel, was auf jeden Fall gut geschmeckt hat.
Absolut. Also ich glaube, wir beide sind sehr optimistisch, was die langfristige Zukunft dieser Unit angeht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie so ein Spiel hier schon in sich haben.
Das war krass.
Das war wirklich, wirklich stark. Und dann, genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Defensiver Gameplan. Ich hatte ja vor dem Spiel gesagt, als wir in der Preview waren, Detroit hat so eine Art Blaupause gezeigt. Sehr physische Man-Coverage, das Timing in den Routes stören. Darnold dazu bringen, den Ball länger zu halten. Dann mit dem Pass-Rush zuschlagen. Ich hatte Zweifel auch hier daran, dass L.A. diesen Gameplan kopiert, weil das halt so gar nicht ihre defensive Komfortzone ist. Also bei den Lions wissen wir, so wollen die ja spielen. Also eher die Frage, haben sie die Qualität in Coverage, um so spielen zu können? Aber sie wollen so spielen. Die Rams halt eigentlich gar nicht. Und gestern haben sie wirklich einiges an Man-Coverage gespielt. Also ich würde sagen, plus minus ein Drittel von Darnolds Dropbacks war ungefähr Man-Coverage. Und ich habe bei Next-Gen-Stats die Statistik gesehen, dass er 4 Completions gegen Man-Coverage hatte. Und manchmal hat die Front super schnell gewonnen. Es gab auch einige Sacks, wo ich Darnold nicht mal den größten Vorwurf machen würde. Aber eben viele dieser Plays waren auch hier wieder Zusammenhang zum Lions-Spiel. Enge Coverage, Darnold musste den Ball länger halten. Kein Receiver ist offen, auch nicht nach 3 Sekunden. Und dann kommt halt der Pass-Rush durch.
Ja. Auf jeden Fall. Starker Job von der Rams-Defense, sprechen wir am Donnerstag natürlich auch dann nochmal drüber, mit Blick auf das nächste Spiel gegen die Eagles dann. Und dann werden wir auch über die Rams-Offense sprechen. Aber das war schon beeindruckend. Die wirkte so perfekt vorbereitet auf diesen Gegner und dann auch im Spiel perfekt umgesetzt. Gefühlt hatten sie auf alles eine Antwort. Und Matthew Stafford. Ich glaube, du hattest es kurz erwähnt. Man darf halt nicht unterschätzen, was dann halt auch Erfahrung ausmachen kann, gerade auf dieser Position. Und du hast diese Erfahrung gesehen. Der Mann hat alles schon gesehen in seiner NFL-Karriere. Der ist bei 20 Dropbacks geblitzt worden. Das sind fast 70%. Aber es war kein Problem, weil er es immer oder fast immer genau wusste, wo kommt der Blitz her, wo sind meine offenen Spieler. Und dann ist er den Ball halt auch super schnell losgeworden.
Ja.
Und teilweise auch noch bevor die Statistik Pressure sozusagen gezogen hat oder gefruchtet hat, weil er hat letztendlich wenig Pressures in den Statistiken, aber gefühlt musste er ihn auch sehr schnell loswerden, weil ein paar Millisekunden später wäre es ein Pressure gewesen. Ja. Gegen den Blitz hatte Matthew Stafford fast 180 Passing Yards und 2 Touchdowns. Und dann hat er dazu natürlich auch noch ein paar Big Plays seiner Passcatcher bekommen in den richtigen Momenten. Und damit ist diese Aggressivität der Vikings ins Leere gelaufen.
Das war ja die zentrale Frage, die wir auf der Seite des Balls hatten in der Preview. Weil wir das Spiel in der Regular Season schon hatten. Und da war ja ein Thema, okay, da hatten die Rams viele Antworten gegen den Blitz. Da hatten wir drüber gesprochen. Das war so perfekter Sturm für Minnesota. Negativ für Minnesota, positiv für die Rams. Kurze Woche für die Vikings, einmal quer übers Land. Die beiden Receiver für die Rams wurden kurzfristig fit. Da war so ein bisschen blöd gelaufen und da war ja schon, also ich dachte auch, dass Minnesota hier einen besseren Zugriff kriegt mit der Defense, aber dann hast du halt auch hier diese krasse Gegenüberstellung Darnold Stafford, und was Stafford eben unter Druck gemacht hat und wie er Blitz und Pressure navigiert hat, was dieses Jahr nicht immer ein positiver Punkt war. Also Stafford hatte ja, ich würde sagen, gegen Pressure mit seiner schwächste Saison, zumindest seine schwächste in L.A. Gestern
war ja kein Pressure. Waren, glaube ich, offiziell so 7 Dropbacks oder so, wo er unter Druck, in Anführungszeichen, war. Aber jeder hat gesehen, da kommt gleich viel Druck, weil da sind ja teilweise 6 Leute auf ihn zugerusht.
Ich meine, der Touchdown direkt vor der Halbzeit, ich schätze, der würde schon als Pressure zählen, weil er da ja auch noch den Hit dann am Ende einsteckt. Aber halt tough in der Pocket und der Ball ist halt on time raus. Sie hatten Antworten gegen den Blitz. Stafford hat das super navigiert, hat auch, wenn er musste, off-Plattform den Ball gut rausgefeuert. Die kamen früh im Spiel in ihr Under-Center-Play-Action-Passspiel. Da gab es ein paar Löcher in der Zone-Coverage der Vikings. Klar, zweimal Glück. Der Kyren Williams-Fumble beim zweiten Drive, Das hätte 3 Punkte gekostet. Und Glück beim dritten Drive, dass Stafford den irgendwie noch einen Wurf daraus macht und das kein Fumble war. Weil das wäre ja sonst potenziell sogar ein Defense-Score oder zumindest ein Turnover gewesen für die Vikings. Das hätten 2 Knackpunkte früh im Spiel auch zugunsten für Minnesota sein können. Manchmal läuft es dann halt einfach gegen dich und diese paar Zentimeter, paar Hundertstelsekunden, wie auch immer, laufen nicht für dich. Aber ich habe mir auch das aufgeschrieben, Playmaker. Higbee mit diesem Catch gleich beim ersten Drive. Natürlich auch ein super Wurf, aber wie er den da gegen Cashman, den Linebacker, fängt, kapert er diesen einen, wo er zum Ball zurückkommt, früh im dritten Viertel. Also ein paar Big Plays auch der Receiver. Und dann war es ja schon, also ich meine, es ist jetzt eine sehr kleine Sample Size, aber wir hatten letztes Jahr ja das Thema, diese Vikings-Defense, die dann in der zweiten Saisonhälfte entschlüsselt wurde, würde ich sagen, und dann immer mehr Offenses auch gegen Minnesota scoren konnten. Wie gesagt, kleine Sample Size, aber wir haben es jetzt
diesmal
gesehen.
Diesmal war es die Offense.
Ja, nee, aber es war die Offense auch, aber es war eben auch Detroit, die in Woche 18 gut den Ball gegen diese Defense bewegen konnten. Und es waren jetzt die Rams, die dann auch eben Antworten gefunden haben gegen den Blitz.
Ja, ich fand dieses Mal, was mir die Offense, die so ein bisschen entschlüsselt wurde.
Würde ich mitgehen.
Stimme dir zu, aber generell der Vikings-Vibe ist jetzt halt ein ganz anderer. Also du spielst eine tolle Regular Season, verpasst dann halt in Woche 18 den Nummer 1 Seed und gehst dann so sang- und klanglos nach Hause. Das ist bitter für die Vikings nach dieser Saison. Das ist besonders bitter für Sam Darnold, weil auch da hat sich ja das Narrativ durch diese zwei Spiele auch wieder verändert.
Ja, klar, der Vibe ist jetzt ganz anders. Der Vibe ist jetzt eben auch recht klar JJ McCarthy. Also ich glaube, selbst die Leute, die bei Darnold irgendwie mehr pro Darnold waren oder gesagt haben, ja, wenigstens hier für ein Jahr noch und so weiter. Ich glaube, jetzt ist da schon sehr klar der Vibe nach diesen beiden Spielen. Jetzt gehen wir in eine andere Richtung.
Auf die Rams warten jetzt die Eagles kommende Woche und über die sprechen wir jetzt. Die haben nämlich gewonnen gegen die Green Bay Packers, 22-10. Das Spiel ging vom allerersten Play in Richtung der Eagles. Direkt ein Fumble beim Kick-Return der Packers, 3 Plays
also,
später.
War das für dich ein Fumble? Also es war ein Fumble, aber also in meinen Augen war das eine Packers-Recovery, sage ich ganz ehrlich.
Ich hab's auch nicht so ganz verstanden, wo man da jetzt, aber also es ist halt super schwierig mit TV-Bildern dann zu sehen. Also ja, es sieht erstmal danach aus, nach einer Recovery der Packers, aber wer weiß, was dann da noch alles unten drunter passiert. Ja, hat Geschmäckler auf jeden Fall. Letztendlich wurde es als Fumble gewertet, beziehungsweise auch als Recovery bei den Eagles und 3 Plays später gibt es den Touchdown der Eagles und Jalen Hurts hatte diese wunderbare Statline, die kurz eingeblendet wurde zum Start des Spiels. 1 von 1 für 11 Yards und ein Touchdown.
Ja,
1-1.
Das macht dich glücklich. Ne?
Ja, sowas macht mich sehr glücklich, wenn ich das dann sehe. Ja, und dann kommt Jordan Love aufs Feld und hat Glück, dass sein erstes Play nicht direkt eine Interception ist und das war direkt der Vibe in diesem Spiel. Ja. Du wusstest genau, was Sache ist und dann hat man mal in der ersten Halbzeit gute Drives gegen Ende, offensiv aus Packers Sicht. Und die beendet man mit einem Missed Field Goal und einer Interception. Und dann im Laufe des Spiels verletzt sich halt ein Packers-Spieler nach dem anderen. Die hatten wirklich, wirklich die Seuche in diesem Spiel. Also mehrere Verteidiger, aber wenn wir jetzt vor allem auf die Offense schauen.
Die Offense halt, die haben ja alle.
Romy Daubs, Jaden Reed, also Reed. 2 Starting Receiver. Ja. Elgton Jenkins, relativ früh im Spiel.
2. Drive, genau.
Offensive Lineman und noch ein Offensive Lineman, Center mit Josh Myers. Mhm. Und dann halt mit dieser dezimierten O-Line gegen diese Eagles Front mit 2 Starting Receivern weniger gegen diese Secondary und permanent 2
Starting Receivers. 3 ja weniger. Watson hat ja gar nicht gespielt. Also, sie haben ja alle Starting Receiver nicht gehabt letztlich.
Stimmt. Also, das ist ein Loch, aus dem du nur sehr schwer rauskommst.
Ja.
Und wir sprechen gleich darüber, dass die Eagles den Sack nicht zumachen konnten, aber also, das ist aus Packers Sicht einfach ein Berg, den du da erklimmen musst, der einfach viel zu steil ist.
Ja, schon. Also muss man, glaube ich, so sagen. Und es ist irgendwie trotzdem so ein Spiel, was mich auf beiden Teams so ein bisschen enttäuscht zurückgelassen hat. Die Eagles Defense natürlich großartig. Die Packers Defense hat auch ein tolles Spiel gemacht. Wenn du mir vorher gesagt hättest, die Packers verlieren das hier mit 2 Possessions, dann hätte ich jetzt gesagt, ja, okay, dann hat Philly vielleicht diese offensive Explosion gehabt, dann sind sie vielleicht doch jetzt hier angekommen, Jalen Hurts irgendwie und aber das war's ja nicht. Das Passing-Game der Eagles war über weite Strecken nicht existent. Und die Packers Offense hatten einfach, also in jeder Hinsicht einen gebrauchten Tag. Die Verletzung hast du gerade alle schon gesagt. Unglaublich viele Strafen, die natürlich noch mehr wurden dann mit Backup Offensive Linemen drauf. Ja, die ganzen Holding-Strafen, die sie da kassiert haben. Viele, viele Fehler drin gehabt. Love war up and down. Ich fand, er hat zu früh angefangen, Dinge zu erzwingen. Und hat dann eben, das sind dann immer diese Bälle, die A, Risiko natürlich sind, aber auch B, dir einen Rhythmus im Drive wieder wegnehmen. Und das ist halt einfach zu viel. Das konnten sie einfach nicht kompensieren. Deswegen, also, selbst wenn wir mehr auf die Anfangsphase des Spiels gucken, also bevor dann, gut, Jenkins war super früh, aber dann die anderen Verletzungen kamen, ja. Das war dann doch wieder so ein Spiel wie in fast allen anderen Spielen dieses Jahr gegen die NFC-Top-Teams, wo Green Bay sloppy, langsam startet, früh Fehler macht, früh hinten liegt, dann keinen offensiven Rhythmus findet, dann anfängt, irgendwie Sachen zu erzwingen. Love eben gegen diese Defense, die, wo es ja auch, deren Spezialität es ja auch ist, diese tiefen Pässe zu verhindern. Love war 3 von 11 für 58 Yards und 3 Interceptions bei Pässen über 10 plus Yards. Ich meine, du hast den ersten Wurf angesprochen, der hätte schon von CJ Gardner-Johnson abgefangen werden können. Die erste Interception war ein Go-Ball, den Slay super spielt und sich dann ideal umdreht und den fängt, aber auch da war kaum Separation da, das war ein sehr viel Hoffnung bei dem Wurf mit dabei. Die zweite war auf den ersten Blick die hässlichste über die Mitte, wo er Zach Bourne gar nicht registriert. Und dahinter kommt der Inbreaker von der anderen Seite.
Bin gespannt auf den zweiten Blick.
Ja, das Problem bei dem Play war, dass Tucker Kraft eigentlich derjenige ist, der Bourne aus dem Bild zieht, aber der rutscht aus und fällt hin. Und deswegen steht Bourne da statt 5 Yards weiter drüben. Natürlich sollte Love den trotzdem sehen, aber deswegen hat sozusagen das Konzept nicht funktioniert. Und die dritte, gut, das war dann Desperation. Ich meine, Shot in die Endzone ist eigentlich egal. Jacobs war der eine offensive Lichtblick. Der war wirklich, der hat eine taffe Arbeit gehabt gegen diese Front, dieser Run, den er dann hatte. Dieser lange Run, sensationell. Aber es gab kaum Phasen, in denen sie einen Rhythmus hatten. Und dann, wenn sie einen hatten, ab und zu kam ja mal so dieses Quick-Game rein und dann haben sie den Ball bewegt. Dann war meistens irgendein Fehler. Dann kriegen sie ein Holding und kommen nicht mehr da weg. Oder sie kriegen irgendwie einen Drop oder Lauf, verfehlt einen Ball. Also, das Talentdefizit in dem Spiel war dann einfach zu groß.
Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also, jetzt mal unabhängig von den Verletzungen, man merkt halt einfach wirklich, auf der einen Seite war eine Defense, die mit einem, ja, mit Star-Power einfach übersät ist. Also, vor allem mit frühen Draft-Picks, die dann auch gut funktioniert haben. Und auf der anderen Seite, die Packers sind für mich, also, kommen wir gleich noch vielleicht kurz dazu, zu dem Ausblick der Packers. Will ich jetzt noch nicht viel vorweggreifen, aber du hast so richtig gemerkt, so, da fehlt halt irgendwie so die Star-Power. Aber was mich an diesem Spiel eigentlich...
Auf beiden Seiten, ehrlich
gesagt. Ja, genau.
Die Eagles auch hier krasser Kontrast. Die gesamte Starting Offense war fit. Und jetzt guckt ihr an, mit was die Packers da angetreten sind.
Was mich aber am meisten verwundert hat, wenn du schon sagst, die komplette Eagles Offense war fit. Die Eagles Offense war nicht so überzeugend. Die konnten lange dieses Spiel nicht zumachen, hatten selber Offensivprobleme, vor allem durch die Luft. Und Jalen Hurts hat ja 3 Spiele pausieren müssen und wir haben drüber gesprochen. Ist er vielleicht ein bisschen rusty? Und er wirkte teilweise rusty. Also zu Beginn des Spiels eigentlich nicht.
Ja, eben genau. Deswegen habe ich mich dann da, war natürlich auch in meinem Kopf, aber dann dachte ich mir so, eigentlich der Anfang war die beste Phase in seinem Spiel.
Es waren auch, wenn ich mich richtig erinnere, meistens relativ einfache Pässe. Aber am Ende waren es nur 131 Passing Yards für Jalen Hurts. Und generell, wie gesagt, offensiv einfach nicht so richtig rund gewirkt, vor allem eben durch die Luft. Was glaubst du, was war da offensiv das Thema, das Problem?
Also ich fand, die Packers haben sehr, sehr gut in Coverage auch gespielt. Besser, als ich gedacht hatte. Hurts hatte ja oft auch wirklich viel Zeit in der
Love Pocket. Und Hurts, das kann man auch einfach mal durcheinander bringen, so. Die zwei Begriffe. Sie liegen sehr nah beieinander, würde ich sagen.
Das war ja auch eine Sorge, die wir vorher hatten aus Packers Sicht, dass sie mit dem Pass Rush halt da gar nichts machen können. Und lange war das ja auch so. Also ich meine, der Touchdown war das krasseste Play eigentlich, wo gefühlt die Pocket größer wurde, je länger das Play gedauert hat. Und dann halt irgendwann Hurts den zu Dotson wirft und der dann halt offen ist nach, weiß ich, 4 Sekunden oder was. Ich fand Hurts, wenn du es positiv auslegen willst, dann war es ein Spiel, in dem sie nicht viel vom Passing Game gebraucht haben. Sie haben ja auch irgendwann fast weggegangen vom Passing Game.
Das stimmt, aber guck mal, das ganze Spiel war eigentlich eng. Also die Eagles lagen zwar meistens 2 Scores vorne, aber ja meistens eher Touchdown plus Field Goal. Also so 10 Punkte teilweise. Ich glaube 13 auch mal zwischendurch. Wie auch immer, auf jeden Fall, das Spiel war ja auf, wenn du irgendwann zwischendurch eingeschaltet hättest und den Score siehst, denkst du, naja, Packers haben noch alle Chancen der Welt.
Ja, der war ja wirklich auch lange so.
Aber also, es fühlte sich überhaupt nicht so an. Hast du zu irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, die Packers sind hier nah dran, in Führung zu gehen, weil ich nicht.
Weil die Eagles Defense halt zu stark war. Aber deswegen glaube ich auch, dass sie offensiv ultra konservativ einfach irgendwann wurden im Spiel. Also auch so Gameplan-technisch oder strategietechnisch, weil sie halt gesagt haben, ey, wir können uns hier auf unsere Defense verlassen und wir müssen nicht aufs Passing-Game gehen, was glaube ich gut war, weil ich denke nicht, dass das Passing-Game viel für sie gemacht hätte. Das war wieder so ein Spiel, was ich gerade noch sagen wollte, wenn du es positiv auslegen willst. Er hat halt auch keine, oder er hat wenige gravierende Fehler gemacht in dem Sinne. Und das letztlich war das, was gereicht hat in dem Spiel. Aber es hat halt gereicht, weil andere das Spiel für ihn gewonnen haben. Hurts hat ein paar gute Scrambles gehabt, okay. Aber eben oft den Ball wieder super lange gehalten, gezögert in seinen Reads, war late mit ein paar Würfen. Teilweise selbst bei Completions, die noch klappen. Die klappen dann, weil der Receiver noch ein Play macht, obwohl Hurts eigentlich zu lange gewartet hat. Er hat Bälle verfehlt. Und die Big Plays waren ja dann halt auch entweder ein Produkt der Offensive Line oder von den Receivern nach dem Catch. Also allen voran natürlich der Goddard Catch-and-Run-Touchdown, der ja aber auch kein sauberer Pass von Hurts war. Nee. Der musste ja auch Goddard noch aus dem Backfield fischen. Ich meine, ihr wisst, dass ich bei Hurts ein bisschen skeptischer bin als viele, definitiv als der Konsens. Aber das war ein Spiel, in dem er in meinen Augen froh sein kann, dass halt Barkley da ist, der wieder ein tolles Spiel hatte, dass seine Defense das ansonsten gewonnen hat. Und dass sie nicht mehr aufs Passing-Game gehen mussten. Die Packers defensiv, finde ich, also haben mich positiv überrascht. Die haben den Run besser verteidigt, als ich gedacht hatte, würde ich sagen. Mm. Und sie haben eben in Coverage relativ viel enge Coverage gespielt, was ich auch nicht unbedingt erwartet hatte.
Es ist ja wieder genau das Gleiche, was wir am Donnerstag diskutiert haben. Stichwort Run Game der Eagles.
Wann ist es gut verteidigt?
Ja. Weil ich bin der Meinung, sie haben halt wenig so kurze oder so mittellange Runplays zugelassen. Also sie haben halt oft wenig zugelassen, aber dann halt in einzelnen Plays halt die Chunk Plays für Barkley.
Genau. Ja, genau.
Und dann ist es halt in meinen Augen gerade gegen einen Running Back wie Saquon Barkley, der dann halt ein Chunk-Play auch noch mal verlängern kann durch seine individuelle Qualität und durch die Explosivität. Deswegen letztendlich hat er wieder über 100 Yards und war halt ein mitentscheidender Faktor, dass die Eagles das verwalten konnten. Und dann neige ich dazu zu sagen,
ich weiß, was du meinst.
Letztendlich haben sie es nicht gut genug verteidigt und das
nicht
bringt dir dann
genug,
gar nichts.
Genau.
Und das war ja genau, deswegen war Saquon Barkley auch mein X-Faktor. Mhm. Weil ich gesagt habe, ja, lass den halt wieder die paar Big Plays haben und dann wird es halt schwer, selbst wenn du ihn ansonsten ganz gut limitieren kannst.
Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin eher negativer aus dem Spiel gegangen, weil ich halt mein sowieso größtes Fragezeichen des Passing-Game einfach ist, das Dropback-Passing-Game.
Ja, aber ich will erst mal sehen, wie jemand diese Defense schlägt.
Genau, aber mit der Defense weißt du einfach, dass du ein absolutes Championship-Kaliber, ein absolutes Championship-Kaliber-Unit hast.
Das wird für jedes Team, vor allem in der NFC, brutal schwer. Und auch in der AFC, aber die AFC, da gibt es noch ein paar Offenses, wo ich sage, die könnten dann trotzdem
mehr Punkte machen. Defense, die beste O-Line in der NFL und das Run-Game. Und das ist ja halt eben was erstmal jemand rausbringen muss aus dem Ding. Das heißt, entweder dich in einen Shootout zwingt oder das Run-Game wirklich komplett abmeldet. Und das haben wir einfach nicht wirklich gesehen in den letzten Wochen.
Es ist halt ein unangenehmes Zusammenspiel, wenn du die beste Offensive Line und den aktuell besten Running Back der Liga als
und
Package
und die beste Defense,
hast.
Ehrlicherweise.
Ja, genau. Ich habe jetzt nur auf die Offense geschaut, aufs Run-Game. Diese Mischung ist halt sehr, sehr unangenehm. Bei den Packers einfach noch ein junges Team. Immer noch eins der jüngsten Teams, vor allem was die Starter angeht. In der NFL ein Quarterback in seiner zweiten Saison eigentlich als Starter. Da hat man noch Potenzial, aber man muss jetzt wirklich versuchen, in dieser Offseason gute Moves zu machen, insofern, dass man halt nicht nur die Qualität in der Breite, die sie durchaus haben, wie ich finde,
die
sondern eben
sie,
auch
ja,
in der
genau,
Spitze.
Ja. Die brauchen einen Nummer 1 Receiver. Das ist also für mich ein ganz klarer Punkt. Die brauchen eine Nummer 1, an dem sich dann.
Und einen Nummer 1 Pass Rusher, der nicht Rushan Gary ist.
Das wäre auch gut, ja, aber ich weiß nicht, wie viel mehr du noch in diesen Pass Rush rein investieren willst.
Ja, vielleicht mal nicht im Draft. Vielleicht mal in der Free Agency.
Ja, also ich würde ehrlich gesagt, ich würde es am liebsten sehen, dass sie versuchen, ob es Free Agency oder Trade ist, vor dem Draft diesen Nummer 1 Receiver zu finden.
Wäre auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, was die Passcatcher angeht. Du musst dich eigentlich in jedem Spiel auf jemand anderes verlassen, weil dann der letztes Spiel irgendwie geglänzt hat, dann in dem nächsten Spiel keine Rolle mehr spielt oder wie hier sich verletzt. Sprechen wir über die Tampa Bay Buccaneers und die Washington Commanders. Das war ein tolles Spiel. Das war mit Abstand das tollste Spiel des Wochenendes. Und ich bin schon länger nicht mehr so mitgegangen bei einem Spiel, wo ich jetzt irgendwie eigentlich als objektiver Zuschauer dabei bin. Ich bin wirklich am Ende aufgesprungen und habe gejubelt. Ich meine, bei aller Liebe von mir, was Baker Mayfield angeht.
Ja, du hast ja in beiden hier die wirklich Aktien dann letztlich.
Also. Ja, aber letztendlich war ich schon für meinen Guy, für Jaden Daniels und natürlich auch für meinen Tipp, vor allem wenn Adrian Franke dagegen tippt. So übrigens wie beim Rams-Vikings-Spiel.
Stimmt, ja.
Es war am Ende der erste Playoff-Sieg der Commanders seit Ewigkeiten, seit der Saison 2005, wieder gegen die Buccaneers. 23-20 am Ende dank eines Game-Winning-Field-Goals von Zane Gonzalez, der ganz souverän diesen relativ kurzen Kick verwandelt hat, reingedoinkt. Aber für mich die Story des Spiels ist eine, die wir schon mehrfach dieses Jahr hatten. Jaden Daniels ist so, so ein Klatschspieler. In diesen wichtigen Momenten macht er einfach Plays. Und das, obwohl seine Offensive Line eigentlich permanent überfordert gewirkt hat in diesem Spiel. Mhm. Sie haben trotzdem den Ball bewegt. Es war ein Ritt auf der Rasierklinge. Sie haben verweigert zu punten, aber sie haben die Drives am Leben gehalten. Viel, viel Zeit von der Uhr genommen. Und am Ende halt genug Big Plays gemacht.
Ja, also normalerweise überlege ich mir ja auch immer spezifische Matchups oder sowas, irgendwelche, vielleicht auch mal ein bisschen um die Ecke gedacht, was so entweder unseren X-Faktor hier oder auch bei uns in der Übertragung dann Ways to Win und sowas angeht. In dem Spiel hatte ich sowohl bei uns als auch in der Übertragung für Washington einen Punkt einfach gesagt, Jaden Daniels, weil es wenige Quarterbacks gibt aktuell, und das ist verrückt, wenn wir über einen Rookie reden, aber es gibt wenige in der NFL, die Spiele so an sich reißen können. Und das haben wir in der Regular Season spät mehrfach gesehen, hatten wir auch drüber gesprochen in der Preview. Und wir haben es hier wieder gesehen. Also dieses Third-Down-Play, mit dem sie das effektiv gewinnen. Also 3rd-and-2, knappe Minute noch, Bucks haben noch eine Timeout. Und während Tampa Bay sie da stoppt, Washington das Field-Goal kickt, dann steht es 23-23. Und die Bucks haben, nee, dann steht es 23-20, glaube ich. Ja, und die Bucks haben auf jeden Fall die Chance, selber noch mal den Ball zu kriegen und zu scoren. Und Kansas, der sowieso ein fantastisches Spiel hatte, schießt er durch die Line, trifft Daniels, ich glaube, ich habe Next-Gen-Stats gesehen, 7, irgendwas Yards im Backfield. Der macht eine Bewegung zur Seite, kurzer Stiff-Arm, kommt weg, läuft für dann, also 4 positive Yards, also 11 Yards insgesamt von da, wo er im Backfield getroffen wurde, und fürs neue First Down. Und das war so das sinnbildliche Play für diese Offense und für die Commanders dieses Jahr. So oft, wenn die ein Play gebraucht haben, hat Daniels ihnen das geliefert. Und das war in dem Spiel eben umso wichtiger, weil Washington gar nichts am Boden machen konnte. Also sie hatten eben nicht das Run-Game als diesen Floor. Sie mussten sich viel auf Daniels stützen. Tampa Bay hat natürlich viel geblitzt, das wussten wir vorher. Hat ihn auch ein paar Mal hart getroffen. Washington hat viel No-Huddle gespielt. Ich glaube, das hat ihnen auch ein bisschen geholfen, um vielleicht die Defense ein bisschen simpler zu halten. Aber dann haben wir dieses eine Play, so das sinnbildliche Play für diese Offense. Und ich finde, eine Stat unterstreicht auch dieses Klatsch-Thema mit Jaden Daniels, dieses Dasein, wenn er da sein muss, das er das ganze Jahr über schon gezeigt hat. In dem Spiel am Sonntagabend bei 3rd-and-4th-Down gegen Tampa Bay war er 9 von 15 für 108 Yards und 2 Touchdowns. Man hat in der Red Zone vor allem gemerkt, dass Washington halt den Ball mit dem normalen Run-Game nicht bewegen konnte. Weil wenn das Feld dann kleiner wurde, wenn die Räume enger wurden, da haben die Bucks eben mehrfach gestoppt. Diese 2 Turnover und Downs, einmal nur Field Goal dann von der 4-Yard-Line zum Starten die zweite Hälfte. Wichtiger Punkt noch zu Tampa Bay, die waren irgendwann echt angeschlagen in der Secondary, da haben wir Jamal Dean verloren, haben zwischendurch ihren zweiten Corner auch noch verloren, das hat natürlich Washington ein bisschen geholfen, aber ich weiß nicht, wie der Takeaway zumindest auf der Seite des Balls irgendwas anderes sein kann, als dass Daniels eben nicht nur, und das finde ich wichtig, nicht nur mit den Splash-Plays und Highlights diese Offense irgendwie nach vorne katapultiert, sondern er ist der Floor dieser Offense und in den entscheidenden Momenten war er halt echt so oft da dieses Jahr und am Sonntag auch wieder.
Ja, ich finde schon, es gibt noch eine zweite größere Story aus diesem Spiel, beziehungsweise halt eine Sache, die mich unglaublich gefreut hat, und zwar Terry McLaurin, dass er endlich mal auf der großen Bühne, der großen NFL-Bühne zeigen konnte, wie gut er ist. Und was ich besonders auffällig fand, meines Erachtens habe ich zum ersten Mal in einer Übertragung zumindest, also ich glaube sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch bei den Amerikanern, zum ersten Mal gehört, dass über Terry McLaurin als einer der besten Contested Catch Receiver der Liga gesprochen wurde. Mhm. Weil statistisch ist er das seit Jahren, halt in schlechteren Umständen, weshalb es auch vielleicht nicht so aufgefallen ist. Wir haben darüber immer mal wieder gesprochen, gerade wenn es darum ging, Terry McLaurin zu ranken. Und es müsste Chris Collinsworth gewesen sein, wäre auf jeden Fall dann auch keine Überraschung, dass er diese Statistik im Blick hat. aber tolles Spiel von McLaurin und freut mich sehr für ihn, dass er jetzt endlich auch mal gescheites Quarterback-Play bekommen hat.
Ja. Ja, also ich hätte einen Punkt noch, bevor wir zu den Bucks kommen, weil es war strategisch, fand ich auch ein super spannendes Spiel. Also zum einen Tampa Bay selbst, da kommen wir gleich zur Offense. Die hatten ja die Chance, dieses Spiel mit der Offense zu beenden oder zumindest sehr anders zu gestalten. Sie haben 4. und 3 an der gegnerischen 14. An dem Punkt waren noch 4 Minuten 41 auf der Uhr. Wenn sie da dafür gehen und es schaffen, dann können sie die Uhr wahrscheinlich Richtung Two-Minute-Warning vielleicht sogar weiter runterlaufen lassen, Washington die Timeouts abnehmen, eventuell sogar einen Touchdown scoren. Sie haben sich dafür entschieden, das Field Goal zu kicken und ihre Defense in die entscheidende Phase des Spiels aufs Feld zu bringen. Und das war echt ein Fehler, weil Baker Mayfield hat den Ball nicht mehr bekommen. Und bei Washington auf der anderen Seite war ja auch klar, wie die das Spiel zumindest im Vorfeld strategisch gesehen haben. Weil Washington hat offensichtlich mit einem High-Scoring-Game gerechnet. Deswegen gehen die mehrfach in der Red Zone beim 4. dafür, werden 2-mal gestoppt, kriegen auch den Touchdown bei 4th Down nach dem Fumble von Mayfield. Also Washington ist es als potenziellen Shootout angegangen, was ja durchaus nachvollziehbar ist. Und gleichzeitig war es eben Washington, das ironischerweise den Rhythmus dieses Spiels geprägt hat. Die hatten den Ball für über 35 Minuten. Tampa Bay hatte nur 3 Drives in der zweiten Hälfte. Also Washington hat es zum einen mit der eigenen Defense, die mich in der ersten Hälfte echt überrascht hat, aber dann auch mit der Offense. Und das war eben Jaden Daniels zu 90%, weil sie den Ball sonst nicht laufen konnten. Haben sie es geschafft, dass kein Shootout daraus wurde und dass sie das Spiel kontrollieren konnten. Und letztlich dann sogar diese ja, verpassten Scoring-Gelegenheiten, wie auch immer man die ihnen auslegen will, nicht so ins Gewicht gefallen sind.
Ja, wir müssen noch kurz auf die Bucks Offense schauen, weil die war nicht auf dem Feld.
Ja.
7 Drives hatten die genau. In diesem ganzen Spiel und mehrere davon waren ja auch eigentlich sogar gut. Also sie konnten ja sogar den Ball bewegen über weite Strecken, allen voran über Mike Evans und Marshawn Lattimore, den wir angesprochen hatten.
Das war deutlich dieses Mal.
Ja, diesmal war es wirklich deutlich zugunsten von Mike Evans. Der hat Lattimore geowned, aber so richtig. Und der konnte das Duell für sich entscheiden. Evans konnte das, war ein unglaublich wichtiger Faktor, aber am Ende hat es nicht gereicht. Vor allem auch, weil man hinten raus sich mal wieder selber so ein bisschen in den Fuß geschossen hat, oder?
Ja, also erste Hälfte fand ich Tampa Bay schon enttäuschend. Sie haben gar nicht in ihr Run-Game gefunden lange. Ja. Und das ist die Basis eben auch hier für die Offense. Und wenn sie das nicht haben, und das ist ein Unterschied eben zu Washington, dann struggle Tampa Bay dann noch mal mehr damit, Spiele zu kontrollieren, weil sie ja dann eben nicht diesen X-Faktor auf Quarterback haben. Und das fand ich echt auffällig, Washington hat Baker Mayfield oft den ersten Read weggenommen. Und da hatten wir ja drüber gesprochen, was passiert, wenn Baker Mayfield den Ball länger hält? Was passiert, wenn dieser Plan A nicht klappt? Dann kommen wir in dieses Achterbahn-Territorium. Dann kommen wir in den Bereich, was wir gegen die Saints teilweise gesehen haben im letzten Regular-Season-Spiel. Das waren, fand ich, zwei Sachen, die sich durch die erste Hälfte gezogen haben. Bis zu dem Drive direkt vor der Halbzeitpause. Da hatte Baker diesen Scramble für einen 1st Down bei 3. und 9. Das war so eine Art Initialzündung, hatte man den Eindruck. Weil danach echt wie auf Knopfdruck. Auf einmal waren diese ganzen schnellen Pässe da. Da machen sie den Touchdown am Ende. Sie machen, das war so ihre beste Phase auch, weil der erste Drive nach der Pause war ja dann auch ein guter Drive für die Offense. Aber weil sie eben so wenige Possessions hatten, war halt jeder verschwendete Drive dann doppelt kostbar. Und da haben sie ein Stück weit dann auch das Spiel verloren, letztlich in der zweiten Hälfte, weil nach dem Scoring-Drives hatten sie nur noch 2 Drives. Der erste war der Fumble, das war, wo sie diesen Jet-Sweep laufen. McMillan irgendwie Timing off, ich glaube, Baker ist es, der stolpert. Auf jeden Fall klappt die Ballübergabe nicht. Fumble, Washington recovered. Das war die erste entscheidende Szene. Und die zweite war dann eben das, was ich gerade angesprochen hatte, beim nächsten und dann ultimativ letzten Drive für die Bucks Offense, nämlich 4. und 3 in der Red Zone. Sie nehmen das Field Goal und kriegen den Ball nie wieder. Ja. Und ich ziehe da echt meinen Hut vor Washingtons Defense, weil ich fand, die hatten einen super Gameplan. Die sind früh super aggressiv auf den Run gegangen, mit den Linebackern oft sehr, sehr, sehr aggressiv nach vorne geschossen. Ja, es ist halt schon so ein bisschen, nicht ganz, aber schon so ein bisschen die Richtung Thema, was wir bei Darnold eben auch gerade hatten. Was passiert mit diesen Quarterbacks, wenn der Plan A nicht klappt? Und dann wird die Offense mehr zur Achterbahn. Das haben wir in der Regular Season mehrfach gesehen. Ich hätte nur ehrlicherweise nicht gedacht, dass Washington das defensiv forcieren kann, weil ich nicht erwartet habe, dass sie dieses Run-Game so gestoppt kriegen.
Ja, gibt auf jeden Fall ein paar Stellschrauben, an denen die Bucks drehen müssen, um nicht irgendwie so in diese Schiene zu kommen.
Ja
man ist besser als der Durchschnitt. Ja, genau.
Ich habe auch gerade an die Steelers gedacht. Ich habe meine Kolumne für den Kicker gerade kurz bevor wir hier aufgenommen haben, fertig geschrieben und eingereicht. Und das war auch so ein Satz, der da drin steht, hier für Tampa Bay. Wie verhinderst du halt, dass du in dieser Steelers-Schiene jetzt bleibst?
Ja, manche finden das auch gut, immer besser als der Durchschnitt zu sein, aber nie sehr gut. Aber bevor wir über die Steelers sprechen, sprechen wir über die Bills und die Denver Broncos. Ja, 31-7 für die Bills. Dominanter Auftritt des Favoriten. Und ich meine, die Broncos-Offense ist stark gestartet. 70-Yard-Drive mit 5 Plays, brutales Big Play auf Troy Franklin. Ja. 7-0 vorne. Aber das war's dann.
Das war's, ja.
Ich meine, mehrfach in diesen Spielen, wir hatten ja immer einen X-Faktor und ganz oft waren es bei mir ja auch ganz bewusst Dinge oder Spieler, die, oder wo ich gesagt habe, die müssen klappen für das Team, weil wenn die nicht klappen, dann wird's schwierig, nahezu unmöglich. Marshon Lattimore, da haben die Washington Commanders es geschafft, das zu umgehen, obwohl das überhaupt nicht funktioniert hat. Und bei diesem Spiel war ja mein X-Faktor das Run-Game der Broncos, beziehungsweise alles, was mit Laufspiel zu tun hat. Also auch die Scrambles von einem Bo Nix beispielsweise.
Ja.
Und hier war es halt irgendwie zutreffender als überall sonst, weil die Broncos konnten den Ball am Boden nicht gut bewegen. Und ich habe ja Jaleel McLachlan auch sogar noch mal rausgehoben. Mhm. Der hatte 2 Runs, 1 Catch, was extrem wenig und überraschend wenig ist, nachdem er die Wochen davor quasi der Starter war. Und mit diesen 3 Touches hat der Minus-Yards gemacht. 2 Yards Minus.
Ja.
Also da kam wirklich eins zum anderen. Dann Troy Franklin nach dem Big Play mit mehreren Fehlern, mit einem Drop, Missed Field Goal vor der Halbzeit. Das war dann nach diesem starken Beginn ein gebrauchter Tag für diese Broncos Offense.
Ja, und es war dann schon auch ein Klassenunterschied. Also ich finde, so ehrlich dürfen wir da schon sein. Ja. Es war halt schon ein Spiel, wo du einen Titelanwärter auf der einen Seite und eben ein Team, das überraschend in die Playoffs eingezogen ist auf der anderen Seite. Was nichts von der Broncos-Saison wegnehmen soll, aber das ist einfach das, wo diese beiden Teams stehen. Und offensiv Denver, du hast eigentlich fast alles gesagt, was hier bei mir auch steht. Also ja, der Touchdown zum Start ist super, das sind aber letztlich auch 2 Plays. Es ist diese Conversion zu Sutton bei Third Down, guter Ball von Bo Nix über die Mitte und dann halt der Shot auf Troy Franklin. So war so ein richtiger Russell Wilson Moonball, den er da geworfen hat. Ansonsten haben die ja zu keinem Zeitpunkt offensiv einen Fuß in die Tür bekommen, obwohl sie sogar noch diesen Fake-Punt früh schaffen. Da hast du nie das Gefühl, dass diese Offense reinkommt. Und ich fand, es war halt auch wirklich alles. Also es waren die Receiver, die mehrere Bälle haben fallen lassen. Run-Game hast du schon angesprochen. Bo Nix hatte, ich habe mir 2-mal aufgeschrieben, Interception, Glück. Hat auch mehrere Würfe verfehlt, konnte nicht so viel am Boden machen wie in anderen Spielen. Und dann kriegen die halt keinen offensiven Rhythmus. Also Run-Game, das ist auch ein Thema für mich jetzt für die Offseason mit den Broncos. Das soll eigentlich ja unter Sean Payton eine Säule sein. Und das war es nicht nur in dem Spiel, sondern generell dieses Jahr. Viel zu häufig nicht bei den Broncos. Und im Passing-Game eben, wenn du ihnen dieses Quick-Game wegnehmen kannst, und teilweise waren es nicht mal eben die Bills, die das weggenommen haben, sondern es waren halt dann Drops, kleinere Misses von Bo Nix. Das ist dann eben schon ein Spielraum für Fehler, der problematisch ist für diese Offense. Weil wenn du dann eben statt 2. und 5, 2. und 10 hast, dann tun sie sich schon deutlich schwerer, damit da rauszukommen. Und das war schon ein bisschen enttäuschend eben gegen eine Defense, die man schlagen kann, gegen die sie auch, glaube ich, den Ball hier deutlich besser hätten bewegen können, als sie es geschafft haben.
Auch am Boden, darüber auch, haben wir ja
genau, gesprochen. Auch am Boden.
Bills Run-Defense ist jetzt nicht unbesiegbar.
Richtig. Aber letztlich eben irgendwie auch so ein bisschen, ist okay, dass du als Broncos noch dastehst, wo sie jetzt stehen mit dem Spiel und eben dann doch klar ein klares Tier zwischen einem Team wie Denver und einem Team wie Buffalo liegt.
Ja, und die Bills gerade offensiv super souverän. Ja. Gute lange Drives, haben den Pass Rush der Broncos schön umspielt. Auch darüber haben wir gesprochen mit dem Run Game. Und dann aber auch in den richtigen Momenten mit den Plays durch die Luft. Ich hatte das Gefühl, die waren immer einen Schritt voraus. Also immer bevor irgendwas nicht mehr geklappt hat, hat man was anderes reingestreut. Also man ist nicht gelaufen, bis es quasi weniger wurde oder bis man sie da limitieren konnte, sondern im richtigen Moment dann immer einen guten Pass eingestreut. Super Playcalling von Joe Brady, super Umsetzung von Josh Allen natürlich. Aber sinnbildlich für mich war das Big Play auf Dalton Kincaid, dieser Catch, der ein Catch gecallt wurde, aber man in der ersten Wiederholung gesehen hat, das sollte man challengen. Das ist ziemlich sicher kein Catch, das wird ziemlich sicher overruled. Aber die Bills haben halt, die waren so wach und sie waren wacher als die Broncos in diesem ganzen Spiel. Die haben so schnell weitergespielt, dass die Broncos das nicht gechallenged haben und ja, sie eine Sekunde zu lange drüber nachgedacht haben, offensichtlich. Wie gesagt, in meinen Augen gab es die erste Wiederholung und da hätte sofort die Ansage kommen müssen, hier, Sean, schmeiß dein Tüchlein. Mhm. Haben sie nicht gemacht und das war irgendwie so sinnbildlich für dieses ganze Spiel. Die Broncos waren immer einen Schritt zu spät.
Und es war einfach auch Kontrolle, also für Buffalo. Wir hatten ja das Thema, ich fand, hier hatten wir einen sehr, sehr guten Grip auf das Spiel insgesamt in der Preview, weil wir hatten darüber gesprochen. Ich hatte es ja gesagt, es ist nicht sexy, aber es ist für mich das entscheidende Matchup. Das ist Power-Run-Game der Bills mit Heavy Personnel gegen eine eher leichte Broncos-Front. Und das hat Denver nie in den Griff gekriegt. Die Broncos sind in dem Spiel 44 Mal, die Bills sind in dem Spiel 44 Mal den Ball gelaufen für über 200 Yards. Sie sind viel durch die Mitte gelaufen, haben Allen viel ins Run-Game eingebunden. Die hatten 79 Rushing Yards im ersten Viertel. 100 über die ersten beiden Drives. Das ist halt, ja, bist du halt in so einem Defizit. Und sie haben ja sogar noch Punkte liegen lassen, teilweise in der Red Zone. Beim ersten Drive, wo Allen eigentlich ein super Play in der Pocket macht, aber dann Kincaid knapp verfehlt, ein bisschen in seinen Rücken wirft. Beim ersten Drive nach der Halbzeitpause hatte Surtain ziemlich viel Glück, dass er keine Pass Interference in der Red Zone kassiert hat, in der Endzone kassiert hat. Das war auch ein Fehler der Refs, da hat sich der Ref ja sogar entschuldigt bei Allen dann ein bisschen später. Buffalo hatte halt das Run-Game als konstanten Floor in dem Spiel und dann eben das Play des Spiels, auch wenn man es in der Nachbetrachtung hätte, also ist es jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das haben sie gebraucht, aber es war so der Moment, wo es irgendwie dann fast schon der Deckel drauf war, dieser Fourth-Down-Touchdown eben auf Ty Johnson. Ein unglaublicher Wurf von Allen, ein unglaublicher Catch von Ty Johnson. Das war so der finale Knackpunkt in dem Spiel. Die Bills sind für mich, also ich habe ja gerade gesagt, bei den Eagles, ja, defensiv ja, aber so in Summe als Team weiß ich nicht. Bei Buffalo gehe ich jetzt schon auch nochmal positiver hier raus, einfach weil sie defensiv mehr Zugriff hatten und dann offensiv einfach Allen. Ja. Allen ist halt so ein Baller einfach und in solchen Spielen, wir sehen es ja von ihm auch echt oft in den Playoffs. Also auch, obwohl er ja zum Beispiel jetzt noch nicht so genauso wenig Erfolge hatte letztlich wie Lamar Jackson, das Narrativ bei ihm in den Playoffs ist trotzdem anders, weil die meisten seiner Spiele da einfach deutlich stärker auch waren. Und das war halt hier auch wieder ein Spiel, das Buffalo mehr oder weniger ab seinem eigenen ersten offensiven Drive dann bis hinten raus kontrolliert hat.
Da spitzt sich ein sehr, sehr schönes Finish in der AFC zu aus Chiefs, Bills, Ravens und den Texans. Kurzer Blick noch auf die Samstagsspiele. Ist jetzt schon ein bisschen her, deswegen kann man das, glaube ich, etwas schneller abhaken. Aber die Texans sind weitergekommen gegen die LA Chargers. Mein einziger Fehltipp in dieser Runde. Fand ich wirklich überraschend. Also auch wie das Spiel verlaufen ist, weil letztendlich war es ein deutlicher Texans-Sieg. 32-12. Justin Herbert, ja, hatte nicht sein bestes Spiel, aber du hast es vorhin schon mal angedeutet. Er stand nicht nur viel unter Druck, nämlich über 50% seiner Dropbacks, sondern auch sehr schnell. Hat 4 Interceptions dazu noch geworfen. Ja, die O-Line, auch hier wieder ein X-Faktor, wo ich sage, also da habe ich zwar gesagt, wenn Rashawn Slater spielt oder sie brauchen ihn. Ich meine, er hat gespielt, aber weder er noch seine Kollegen in der Offensive Line hatten den besten Tag. Beziehungsweise die Pass-Rusher der Texans waren auch einfach sehr gut.
Die Defense der Texans war halt also unfassbar stark. Aber ja, es ist halt so krass, wie Playoffs diese Narrative prägen, gerade für die Top-Quarterbacks. Und jetzt hast du einen Justin Herbert, der aus einer Saison kommt, in der er, also in meinen Augen ohne Frage, einer der 3 bis 5 besten Quarterbacks in der NFL war. Und dann hast du halt eine Situation, wo er an sich Woche für Woche eine Offense funktional macht, die keine gute Interior-Line hat. Keine gute Receiving-Option. Wie oft haben wir darüber gesprochen, dass die komplett abhängig von Ladd McConkey sind und wenn der nicht spielt oder die Defense ihn abmeldet, dann haben die schon wieder Probleme, den Ball zu bewegen, weil sie halt auch den Ball nicht laufen können, was ja eigentlich das ist, was sie machen wollen. Und all diese Probleme, die wir am Samstag gegen Houston gesehen haben, die sind halt nicht neu. Sie waren nur gegen eine unglaublich starke Texans-Defense auf Level 100 hochgedreht. Du hast gesagt, Herbert stand bei der Hälfte seiner Dropbacks unter Druck. Im Schnitt war er in 2,5 Sekunden unter Druck. Das ist halt absurd. 11 Pressures in unter 2,5 Sekunden. 5 Unblocked Pressures. Also das hatte, weißt du, welches Spiel ich denken musste? Das hatte für mich teilweise Chiefs-Bucks Super Bowl-Vibes. Ah, ja. Wo einfach nichts mehr geht irgendwann. Dann hast du diese beiden, noch 2 richtig gute Cornerbacks für Houston. Stingley und Lasseter, die haben 15 Targets gesehen, die 2. 7 davon waren tight windows, weil einfach die Coverage dort auch super eng war. Und dann die Receiver, meine Güte. Will Disley beim zweiten Drive, 2.19 lässt er den Ball fallen. Das wäre 3. und 1 gewesen, stattdessen kicken sie einen Field Goal. Beim 4. Drive droppt Quinton Johnston den Ball bei Third Down. Beim sechsten Drive kommt McConkie dem Ball bei zweiter und lang nicht entgegen. Dadurch macht Stingley das Play und sie müssen punten. Beim siebten Drive, dritter und lang, Herbert geht aus der Pocket raus, geht tief auf Johnston. Der kann halt einfach keinen Ball tracken. Und dann kommt er eben nicht zum Ball zurück und fängt den eben auch nicht. Mhm. Beim ersten Drive nach der Pause, vierter und zwei, ist Quinton Johnston Drought einfach zu kurz. Also die muss über den First-Down-Marker gehen und die geht halt einfach anderthalb Yards davon, also darunter. Beim Pick 6, ja, das Timing ist off. Der Wurf ist hoch. Ich hatte den Eindruck, dass Herbert da erwartet, dass McConkie früher sich schon dreht, weil er ja zum Wurf ansitzt, dann nochmal zurückzieht und dann wirft, dann hat er keine saubere Base. Deswegen ist der Wurf ein bisschen hoch. Trotzdem muss McConkie den fangen. Der fliegt ihm durch beide Hände.
Ja.
Die dritte Interception ist der nächste Drop von Disley, die da halt bei den Texans landet.
Ja.
Also, ich weiß ehrlich nicht, wie man das Spiel gucken kann und sagen kann, ja, ne, Justin Herbert overrated. Weil, also Herbert hatte nicht sein bestes Spiel. Über will ich gar nicht sagen. Der hat zwei, drei Bälle verfehlt, die er sonst trifft. Diese erste Interception war sehr, sehr untypisch für das, was wir sonst von Herbert sehen. Dieser Floater da Richtung Johnston in enge Coverage. Und ich hätte es in manchen Teilen gerne gesehen, dass er noch mehr versucht hätte, das Spiel an sich zu reißen. Einfach, weil ich das von diesen Elite-Quarterbacks in den Playoffs sehen will. Also, dass er dann vielleicht zum Beispiel anfängt, ein bisschen zu scramblen. Dass er anfängt, versucht, Sachen zu forcieren. Das, was Stroud ja irgendwann gemacht hat auf der anderen Seite. Aber ich finde, du kannst ihm halt nicht viel Vorwürfe machen, wenn so viele Drives gekillt wurden, weil alle anderen in der Offense irgendwo Fehler gemacht haben.
Also, ich finde, für mich ist es relativ eindeutig. Man braucht dafür vielleicht ein bisschen Fantasie und muss halt auch viel. Und ja, da hapert es halt meistens so an der, bei vielen, die halt mehr oder weniger casual den Sport verfolgen. Man muss halt auch viele der anderen Quarterbacks oft sehen, um sich das vorstellen zu können. Weil stellt euch andere Quarterbacks, die vielleicht im Konsens über einen Justin Herbert gestellt werden, in diesen Umständen vor. Ja. Mit diesen Playmakern und mit, also wie in diesem Spiel, mangelnden Protection vor. Wie hätte ein Jalen Hurts da ausgesehen, wenn er nicht hinter der besten Offensive Line der Liga spielt? Mhm. Zum Beispiel. Für mich ist Justin Herbert, und das muss ich jetzt einmal aussprechen, damit ich es auch vielleicht behalte bis zu den Rankings, aber ich glaube, ich werde zu dem gleichen Schluss kommen. Für mich ist er eine Stufe unter den Top 3, Top 4, so und knapp unter dieser absoluten Elite-Gruppe, aber halt vor vielen anderen, weil wir halt Woche für Woche es gesehen haben, dass er trotz der überschaubaren Qualität, vor allem was Playmaker angeht, viel machen konnte und wie du schon gesagt hast, eine gute Saison gespielt hat. Aber ich glaube, der Weg für die Chargers ist ja relativ eindeutig. Die Chargers sind auf einem sehr guten Weg, in Jahr 1 mit einem neuen Headcoach direkt in die Playoffs zu kommen und in der Defense ein paar junge Spieler zu haben, viel Talent zu haben, die eine gute Saison gespielt haben, in der Offense mit Ladd McConkey jemanden haben, auf den man aufbauen kann mit Joe Ault. Aber du brauchst halt mehr Playmaker-Qualität.
Zwei Impact-Pass-Catcher. Alles andere ist für mich nicht akzeptabel. Wenn die aus dieser Offseason gehen, wenn wir hier im August sitzen und auf die Division gucken und die haben nicht mindestens zwei Spieler geholt, wo ich sage, das sollten Impact-Pass-Catcher sein. Also ob das ein Free-Agent und ein hoher Pick ist oder zwei hohe Picks oder ein Free-Agent und ein Trade, völlig egal. Aber die brauchen mindestens zwei Impact-Pass-Catcher, damit wir nicht jede Woche sagen, Ladd McConkie, ne, muss es richten.
Aber Adrian, die Offensive Line ist doch auch eine Waffe.
Ey, also weißt du, was ich glaube, was passiert? Die picken einen Guard in der ersten Runde und einen Running Back in der zweiten. Das ist
so gut.
Das wäre einfach so Peak Harbor.
On brand. Ja, und auf der anderen Seite kann man natürlich sich die Frage stellen, die Texans Offense, Formsteigerung zum richtigen Zeitpunkt.
Ja.
Naja, erste Halbzeit war schon ein Krampf. Also, in der ersten Halbzeit haben sie auch das Run-Game einfach mal komplett gemieden, was ich nicht so richtig verstanden habe. Aber gut, Ende der ersten Halbzeit dann ein guter Drive. Vor allem aber mal wieder, und ich glaube, das war dann X-Faktor, oder? Nico Collins, der auch wirklich der X-Faktor für diese Offense war.
Komplett.
Und ganz weird dann auch die Entscheidung der Chargers, da noch einen Timer zu nehmen. Und dann haben es die Texans geschafft, mit unter zwei Minuten zweimal zu scoren in diesem Spiel. Das ist ein anderes Thema. In der zweiten Halbzeit dann die Texans Offense aber ein paar positive Eindrücke hinterlassen, weil sie dann vor allem auch mit dem Run-Game das Spiel mehr oder weniger verwalten konnten.
Ja, und also das war ja wirklich ein übler Beginn offensiv. Also Matchy fummelt beim ersten Play from Scrimmage, beim zweiten Drive hat Stroud riesen Interception-Glück bei Third Down, wirft den eigentlich direkt zum Linebacker. Der dritte Drive endet per Sack, der vierte Drive ist ein übler Overthrow von Stroud bei Second Down,
glaube ich. Krampf.
Ja, kompletter Krampf. Und dann eben dieser Floater Richtung Sideline zur Interception. Aber dann fand ich schon, dass Stroud auch einen Schalter umgelegt hat. Und das rechne ich ihm hoch an. Dieser 99-Yard-Touchdown-Drive eben, das erste Mal, dass sie den Rhythmus finden. Und der Dosenöffner hier war, da musste ich echt dann dran denken beim Bucks-Spiel, weil es auch da so ein bisschen ähnlich war mit Baker. Der Dosenöffner war dieser vermasselte Snap, wo Stroud den Ball dann erst noch aufheben muss und ihn dann zu Collins wegbringt. Das war das erste Mal, dass die wirklich so individuell mal so ein Play out of structure gemacht haben in dem Spiel. Und dann haben sie angefangen, die Inbreaker mehr zu treffen. Das wurde dann häufiger, war häufiger offen. Und da hatten die Chargers auch in Coverage-Probleme. Stroud eben hat mehr und mehr angefangen, auch Plays zu machen. Diese Scrambles, klar, der lange Scramble, der sie in Field-Goal-Range bringt, da waren noch ein paar dabei. Zweite Hälfte waren immer noch Fehler drin. Also der Fumble von Mixon zum Start, dann beim nächsten Drive hat Stroud nochmal riesen Interception-Glück, dass Derwin James den nicht in der Endzone sichern kann. Stattdessen kriegen sie noch einen Field-Goal. Stroud hat dann insgesamt mehr Plays gemacht, aber also der Faktor für den Sieg war halt die Texans-Defense. Und das, da bin ich sehr gespannt. Also wir hatten ja das Spiel gegen die Chiefs vor ein paar Wochen schon und da hat Kansas City diesen Pass-Rush sehr gut ausgehebelt. Da werde ich sehr genau noch in der Preview dann drauf gucken, was so Matchup-mäßig, was vielleicht Houston anders machen kann.
Und zum Abschluss unseres Dienst-Talks, die Baltimore Ravens gegen die Pittsburgh Steelers. Die Ravens schlagen die Steelers mit 28-14. Ein Spiel, das nach einer Halbzeit entschieden war. Mit 21-0 in die Halbzeit gegangen. Ravens macht Demonstration in der ersten Halbzeit am Boden. Laufen, aber halt auch gut. Und Read Options. Also ich weiß nicht, ob ich jemals schon in einer Halbzeit so viele Read Options gesehen habe. Eine nach der anderen. Immer wieder sind die Steelers drauf reingefallen, beziehungsweise haben keine Antworten gefunden, sondern haben einen von beiden gebissen, also entweder den Running Back oder Lamar Jackson. Ja, aber wenn sie dann gepasst haben, dann war es sehr präzise umgesetzt von Lamar Jackson. Und von den Steelers kam halt lange so gar nichts in diesem Spiel.
Ja, 299 Rushing Yards am Ende. Die meisten zugelassenen ever für eine Steelers Defense in den Playoffs und tough. Die meisten Rushing Yards in einem Playoff-Spiel seit dem berüchtigten Niners-Packers Divisional-Round-Spiel 2012. Mhm. Ja, du hast gesagt, erste Hälfte vor allem komplette Dominanz. Auch der Gameplan war ja echt offensichtlich, nachdem die Steelers im zweiten Regular-Season-Spiel sehr auf Lamar gegangen sind bei diesen ganzen Replays und dann halt Derrick Henry sie durch die Mitte aufgefressen hat.
Warte, sind sie 2012 dieses Mal, hast du gerade gesagt?
Ja,
Kaepernick. Das ist schon so lange her?
Ja, weißt du, ja. Das ist ein paar Tage her, ja.
2012. Aber gab es da nicht noch ein zweites? Ah, das war. Ah, ich glaube.
Das Mostert-Spiel meinst du?
Ich meine das Mostert-Spiel. Das ist ja
das noch nicht. Das war so 2020, her. Da hatten sie, aber ja, okay. Das waren 285. Also, es waren nicht ganz so viele
Okay.
Ravens.
Okay.
Ja, okay. Genau. Und dieses Mal sind sie halt viel aggressiver auf die Runningbacks gegangen, die Steelers. Und dann war es halt Lamar als Runner früh im Spiel. 11 Runs hatte der in der ersten Hälfte. Das ist halt schon echt krass. Ja. Und dann aber zusätzlich.
Und wie viele davon nach Read Option oder durch Read Options?
Waren fast alle, ja. Also müssten, ich glaube, es waren 9 oder 10 davon. Und dann haben wir aber trotzdem hat Henry diese Plays durch die Mitte gekriegt. Also sie haben ja trotzdem diese Chunk Plays auch bekommen.
Ja, genau.
Erste Hälfte.
Und über außen, wie du auch.
Und, genau, und dann über außen auch, ja. Genau, also es hat einfach alles im Run-Game geklappt. Ja, erste Hälfte, 19 First Downs für Baltimore und 2 für Pittsburgh. Mehr Dominanz kann man sich in einem Playoff-Spiel echt nicht vorstellen. Ja. Und mein zweites, also wir hatten in der Halbzeit auf Sendung, das war ja mein erstes Spiel dann am Wochenende, da hatten wir noch drüber gesprochen, eigentlich muss Pittsburgh jetzt halt anfangen, Dinge zu forcieren. Gerade auch mit den Shotplays, weil sie den Ball ja gar nicht konstant bewegen konnten. Und das haben sie dann auch gemacht. Und auf einmal ging ja sogar ein bisschen was. Beim ersten Touchdown-Drive, 3. und 9 von der eigenen 3-Yard-Line, da findet Wilson Calvin Austin über die Mitte tief. Nächstes Third Down ist der Shot auf Mike Williams und dann der Touchdown war wieder 3. und lang zu Van Jefferson. Das war eine der wenigen, vielleicht die einzige wirkliche Ravens Miscommunication in der Secondary in dem Spiel. Beim nächsten Drive der Shot auf Pickens für 36 Yards zum Touchdown. Also sie haben, in meinen Augen haben sie zu spät damit angefangen, komplett in diese aggressive Richtung zu gehen und zu lange vielleicht gedacht, ja, wir können sie ein bisschen konservativ spielen, weil dann lagen sie halt 3 Touchdowns hinten und haben es nicht mehr so richtig geschafft, das wirklich eng zu machen, weil Baltimore dann auch noch genug in der zweiten Hälfte geantwortet hat, auch wenn natürlich jetzt die zweite Hälfte nicht die Dominanz der ersten hatte.
Ja, und dazu X-Faktor George Pickens, halt, der kein X-Faktor sein konnte. Auch der nächste X-Faktor, der halt nicht, also ich glaube, es war nicht meiner, hattest du George Pickens?
Ich hatte den, genau. Ich meine, X-Faktor ist ja auch durchaus im negativen Sinne zu verstehen.
Ja, genau, deswegen meinte ich auch, es ist der nächste einer unserer X-Faktoren, wo wir gesagt haben, wenn die funktionieren, haben sie eine Chance, wenn nicht, wird es schwierig. Und das war der nächste, der nicht funktioniert hat, nicht das geliefert hat, was er hätte liefern müssen, um halt gegen oder in so einer Außenseiterrolle dann was zu reißen.
Ja, und sie waren eben der klare Außenseiter. Und ich fand, mein Eindruck war, sie haben es zu lange nicht gespielt, als wären sie der klare Außenseiter. Und das hat Baltimore halt komplett ausgenutzt.
Ja. Hast du noch was zu diesem Spiel oder schauen wir in die Zukunft auf die Divisional Round Matchups?
Ich meine, also bei Steelers, das wird dann eine Frage für die nächsten Wochen sein. Ist jetzt halt die spannende Frage, ja. Wie machen die auf Quarterback weiter? Weil das jetzt sind sie wieder an so einem Punkt.
Doch, ja. Das wollte ich noch ansprechen. Also genau, was wir vorhin schon mal so angedeutet haben, willst du die Steelers werden? Weil sie treten halt so ein bisschen auf der Stelle. Und das ist ja die alte Diskussion. Willst du Jahr für Jahr besser als der Durchschnitt sein?
Genau.
Winning Record? Aber dann halt, also oft in die Playoffs kommen, aber dann halt nie in den Playoffs weit kommen oder nie in der Nähe vom Super Bowl sein. Oder halt willst du mehr so in Wellenform? Und ich habe schon mehrfach gesagt, wieso ich Zweiteres besser finde, entweder richtig gut oder halt im Umbruch sein. Hm. Weil ich der Meinung bin, ich meine, das habe ich schon oft erzählt, aber nur nochmal als Reminder, warum ich der Meinung bin, es ist halt die NFL. Du kannst nicht absteigen und es bringt dir nicht mehr TV-Gelder, wenn du besser abschneidest, als wenn du schlecht abschneidest. Hm. In meinen Augen gibt es keinen Grund, außer vielleicht die Fanbase bei Laune zu halten. Jahr für Jahr
die gut, aber auch aber nicht zunehmend frustriert ist in Pittsburgh. Also so,
und genau das ist es nämlich. Ich habe
nie so viel Frust mitgekriegt jetzt wie jetzt.
Niemand will das.
Genau, weil er irgendwann eben so sehr. Und es hat zwei Seiten, diese Medaille. Aber auf der einen Seite ist es Tomlin hoch anzurechnen, mit was für Teams der teilweise in die Playoffs kommt.
Ja.
Aber das ist der Floor. Du musst halt jetzt was finden, was das Ceiling wieder hochhebt. Und das ist eben nur der Quarterback. Und das Problem dieser Offseason ist, weder Free Agency noch Draft bieten so wahnsinnig viele geile Optionen, um jetzt diesen riesen Quarterback-Sprung zu machen.
Gleichzeitig ist es ja aber auch das Ceiling bei den Steelers. Also das ist ja Jahr für Jahr sehen wir ja das Gleiche. Es ist ja nicht nur der Floor in der ersten Runde, der
Playoffs rauszufliegen,
nee, sondern aber, gleichzeitig auch das Ceiling.
Genau, Tomlin gibt dir eben den Floor, aber er gibt dir keinen. Also, er schraubt den Floor irre hoch, selbst mit üblem Quarterback-Play, aber das Ceiling hebt er nicht mehr an.
Na, er würde das, glaube ich, schon heben, weil, also wir haben es ja auch von ihm schon gesehen, wenn er den richtigen Quarterback hatte, dass.
Ja, genau, aber deswegen meine ich, der Quarterback ist der, das anhebt. Für mich ist Tomlin der Floor und den Quarterback zu haben, ist das Ceiling.
Ja, und den haben sie jetzt seit Jahren nicht mehr.
Genau, und das wird halt die große Frage sein. Wen kannst du da in dieser Offseason potenziell holen? Und was machen sie mit Wilson, dass der Vertrag ja auch ausläuft?
Ja, es wäre halt, Sam Darnold ist halt quasi Steelers Quarterback-Figur.
Nee, also Sam Darnold wäre so der nächste Move von den Steelers, wo ich sagen würde, wie jetzt auch Wilson versus Kenny Pickett. Ja, das ist wahrscheinlich schon ein Upgrade.
Ja, so kannst du dich halt langsam hocharbeiten.
Aber wo bringt dich das hin?
Ja,
also da komme ich eher auf meinen Punkt zurück. Aaron Rodgers, ein Jahr. Gucken, was passiert.
Es wäre geil. Es hätte was irgendwie. es wäre auf jeden Fall eine schöne Story. Gut für uns, die diesen Podcast machen. Und damit nähern wir uns der Divisional Round. Ich meine, wir sprechen Donnerstag ausführlich drüber, aber schon mal die Paarungen. Wir haben Texans gegen Chiefs. Ich bin gespannt, ob du immer noch der Meinung bist, die Chiefs one and done gehen werden in den Playoffs. die Commanders spielen gegen die Lions. In der NFC, das zweite NFC-Matchup sind die Rams gegen die Eagles, auf das ich mich sehr freue. Auf beide NFC-Matches freue ich mich sehr. Und ich freue mich natürlich dann
das
Spiel Ravens gegen Bills.
Hey.
AFC Divisional Playoffs. Einen der beiden Playoff-Choker der AFC wird auch hier wieder.
Sag mal.
Etwas. Naja, come on. Lamar Jackson und Josh Allen. Beide noch keinmal im Super Bowl gewesen.
Also ich frame das mal, richtig für euch. Einer der beiden spektakulärsten Quarterback in der NFL zu früh rausfliegen, genau.
Ja, so wie jedes Jahr, diese beiden. Einer von denen mindestens.
Das ist so ein Hater.
Was heißt Hater? Das ist halt die Realität. Kann ich nichts dafür, dass die das nicht in Super Bowl hinbekommen. Und am Ende sind es wieder die Chiefs. Pass mal
abwarten,
auf.
Abwarten.
Chiefs gegen Lions. Hab's vor der Saison gesagt.
Das passiert nicht.
Das war unser Dienstag. Nächste Woche wieder Montag, oder?
Ja, nächste Woche wieder Montag.
So, und am Donnerstag Preview Divisional Round. Macht's gut, tschüss.
Ciao, ciao.